Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland, dem Magazin rings um den Brennpunkt Europa. Wir haben wie immer zwei Beiträge, einen über die neu begonnenen Friedensverhandlungen im Nahen Osten, ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft, Raif Hussein. Das Gespräch hat mein Kollege Felix geführt und ein Beitrag zu Bulgarien, 54 Tage des Protestes. Unser Kollege Konrad hat mit Eli Popova aus Sofia gesprochen. Doch wie immer, zunächst erst die Nachrichten. Durch die Sendung führt Jan und ist auch verantwortlich.
Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Schwedische Behörden verkaufen Personendaten. Wie die liberale Zeitung Dagens Nyheter aufdeckte, verkaufen schwedische Behörden die Personendaten an Firmen, die dann ihre Adressen gezielter bewerben können. Noch unklar ist die Rechtslage. Die schwedische Datenschutzbeauftragten wollen nun prüfen, ob es zu Kompetenzüberschreitungen gekommen ist. Welche Behörden im Einzelnen Personendaten verkaufen, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind zumindest das Firmenregistrierungsamt, die Behörde für Transport und Verkehr, die Zentralstelle für Ausbildungsförderung sowie das Finanzamt am Datenverkauf beteiligt. Ähnlich wie in Deutschland können die Bürgerinnen Schwedens dem Verkauf ihrer Daten widersprechen. Die Prozedur scheint jedoch wenig bekannt und umständlich zu sein.
Auch in Skopje geht es nicht nur um die Bäume. Am vergangenen Wochenende wurden in der mazedonischen Hauptstadt Bäume gefällt, um Platz zu schaffen für einen Neubau des staatlichen Rundfunks. Wie bei Stuttgart 21 und dem Gezi-Park in Istanbul gab es auch im Bristol-Park in Skopje Menschen, die dagegen protestierten. Allerdings kamen in Mazedoniens Hauptstadt lediglich 300 Menschen zu den Protesten. Das lag nicht zuletzt auch an den Maßnahmen, die die lokalen Behörden im Vorfeld ergriffen. So wurden AnwohnerInnen des Parks am Verlassen ihrer Häuser gehindert, Barrikaden rund um den Bauplatz errichtet und Protestierende bereits auf dem Weg zum Bristol Park abgefangen, kontrolliert und zeitweise festgehalten. Dass die Baumfällarbeiten in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 4 Uhr morgens stattfanden, hat sicherlich auch mit den erwarteten Protesten zu tun. Obwohl sich einige BeobachterInnen im sozialen Medien enttäuscht über die geringe Beteiligung an den Protesten zeigten, gibt es auch Stimmen, die in diesem Protest den Anfang von etwas Größerem sehen.
Noch immer große Unterschiede bei der Behandlung von Abwässern in der EU. In einem gestern veröffentlichten Bericht der Europäischen Kommission konnte für den Zeitraum zwischen 2007 und 2013 zwar insgesamt Fortschritt bei der Behandlung von kommunalen Abwässern präsentiert werden, allerdings gibt es noch immer starke regionale Unterschiede. Der Bericht zeigt, dass der überwiegende Teil, nämlich 91% der Schmutzfracht, aus den großen Städten in der EU eine weitergehende Behandlung erfährt, was gegenüber der im vorangegangenen Bericht beschriebenen Situation, die dann noch bei 77% lag, eine erhebliche Verbesserung darstellt. Allerdings stehen dieser Verbesserung auch Investitionen von 14,3 Milliarden Euro in den vergangenen 5 Jahren gegenüber. Obwohl die Mitgliedstaaten das vorige Niveau gehalten oder verbessert haben, liegen die Einhaltungsquoten der bereits 20 Jahre alten EU-Richtlinie in Bulgarien, Zypern, Estland, Lettland und Slowenien weiterhin unter 30%. Nur 11 der 27 untersuchten europäischen Hauptstädte haben ein angemessenes Kanalisations- und Behandlungssystem für ihre Abwässer.
In der Schweiz gibt es für Flüchtlinge Bewegungsfreiheit nur in der Theorie. Im vergangenen Jahr wurde in der Schweiz per Volksabstimmung eine deutliche Verschärfung des Asylgesetzes beschlossen. Durch die Gesetzesreform wird es Flüchtlingen erschwert, in der Schweiz ihr Recht auf Asyl geltend zu machen, wie Moreno Casasola von Solidarité sans Frontières gegenüber Radio Dreieckland erklärt.
Es gibt keine Gesuche mehr aus dem Ausland für Asylsuchende. Auf der anderen Seite hatten wir dann auch noch einen Artikel, der eigentlich Kriegsdienstverweigerer vom Asyl ausschließt. Unterm Strich kann man sagen, dass Leute vom Flüchtlingsbegriff ausgeschlossen werden. Und das sind so die klaren Verschärfungen da.
Außerdem ändert die Gesetzesreform die Regeln für das Erstellen von Bundesaufnahmezentren für Flüchtlinge. Demnach können Gemeinden ein solches Zentrum nicht mehr verhindern. Eines der ersten neuen Bundesaufnahmezentren für Flüchtlinge wird nun in Bremgarten eröffnet und soll Platz für bis zu 150 Flüchtlinge bieten. Allerdings dürfen die Neuankömmlinge sogenannte sensible Bereiche nicht ohne vorherige Genehmigung betreten. Zu diesen gehören beispielsweise das öffentliche Schwimmbad, die Sportanlagen oder das Schulzentrum der Gemeinde. Für die Schweizerische Flüchtlingshilfe sind diese Einschränkungen rechtlich unhaltbar und die Organisation Solidarité sans Frontières spricht von offener Diskriminierung. Auch das Schweizer Büro des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge erinnert die Behörden daran, dass die Flüchtlinge legal im Land seien und ein Recht auf Bewegungsfreiheit haben.
Entscheidung um Senatssitz Berlusconis vertagt. Die zuständige Kommission des italienischen Parlaments hat die Entscheidung über die politische Zukunft Berlusconis vertagt. Vor der Sommerpause des Parlaments sei mit keiner Entscheidung zu rechnen. Der rechtskräftig verurteilte Medienzar und Senatsabgeordnete Silvio Berlusconi sieht sich als Italiens Timoschenko und spielt damit auf die politische verfolgte Ex-Präsidentin in der Ukraine an. Die Abgeordnete von Berlusconis Mitte-Rechts-Partei Daniela Santasche warnte davor, dass in Italien die demokratischen Regeln durch die angebliche Hexenjagd auf Berlusconi missachtet werden würden. Ein dicker Hund, wenn man sich die bisherige politische Karriere des Medienzars ansieht. In der Regierungszeit Berlusconis hatte dieser mehrere maßgeschneiderte Gesetze erlassen, die ihn vor Strafverfolgung durch die italienische Justiz schützen sollten. So profitiert Berlusconi auch bei seiner jetzigen Verurteilung von einem seiner Gesetze, die Verurteilten über 70 Jahren den Gang ins Gefängnis ersparen und dafür den Verurteilten in Hausarrest zwingen oder die Strafe durch Sozialstunden abzubauen oder abzuarbeiten. Auf Sozialstunden will sich Berlusconi aber nicht einlassen. Da zieht er doch so lieber seine Luxusvilla im Herzen Roms vor.
Expertenkabinett im tschechischen Parlament gescheitert. Nachdem im Juni die Regierung über einen Korruptionsskandal stolperte, wollte der Präsident ein neues Kabinett bestellen. Weil dieser aber seinen ehemaligen Berater gegen den Willen der Parlamentsparteien zum Chef der neuen Regierung ernannt hat, war das Durchfallen des Kabinetts bei der Abstimmung im Parlament vorhersehbar. Von den 200 ParlamentarierInnen im tschechischen Parlament stimmten gestern lediglich 93 für das Expertenkabinett von Präsident Miloš Zeman. Am heutigen Donnerstag sollen die Abgeordneten in einer Sondersitzung über die Auflösung des Parlaments entscheiden, was den Weg für Neuwahlen frei machen würde. Im Juli scheiterte ein Antrag zur Auflösung des Parlaments noch am Widerstand der Mitte-Rechts-Koalition.
Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Nun das angekündigte Interview mit dem Vorsitzenden der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft, Raif Hussein, über die Erfolgschancen und Absurditäten der neu begonnenen Friedensverhandlungen im Nahostkonflikt.
Nach fast 3 Jahren Stillstand kommt wieder Bewegung in die Friedensbemühungen im Nahostkonflikt. Israel und die palästinensische Regierung unter Abbas wollen unter Federführung der USA innerhalb von 9 Monaten ein umfassendes Friedensabkommen aushandeln. Verschiedene schwerwiegende Probleme stehen diesem Vorhaben seit Jahrzehnten im Weg. Neben der Frage der Grenzziehung zwischen Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten spielen auch die Siedlungspolitik Israels, die Teilung der Stadt Jerusalem und die Flüchtlingsproblematik eine große Rolle. Nahost-Expertinnen zweifeln an den Erfolgschancen der angehenden Friedensverhandlungen, da einerseits die radikal-orthodoxe Regierungspartei Likud in Israel die Besiedlung der palästinensischen Westbank forciert und andererseits die regierende Hamas im Gazastreifen den Staat Israel nach wie vor nicht anerkennen will. Über etwaige Erfolgschancen, ausgemachte Absurditäten sowie die Rolle der EU und des sogenannten Nahostquartetts im Friedensprozess spricht Radio Dreieckland mit dem Nahostexperten und Vorsitzenden der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft, Raif Hussein, im Interview. Ja, jetzt haben wir wieder neue Friedensverhandlungen begonnen nach Initiative der USA zwischen Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten. Wie sehen Sie denn die Erfolgschancen dieser Verhandlungen?
Sehr gering, würde ich mal sagen. Also ich glaube, das ist eher mal ein Selbstbeschäftigungsprozess, um von den internen politischen Problemen, die beide Seiten haben, sowohl Abbas als auch Netanyahu, abzulenken, etwas Zeit zu gewinnen, praktisch eine Win-Win-Situation, was das Ablenkungsmanöver anbetrifft. Erfolgschancen sehe ich gar nicht. denn an der Situation hat sich absolut nichts verändert, eher umgekehrt. Die Grundlage für einen Erfolg der Verhandlungen sind nicht vorhanden und werden täglich ad absurdum geführt. Mutatis mutandis sehe ich absolut keine Chancen. Das ist eine Sackgasse, ein totgeborenes Kind und dabei wird es auch bleiben.
Sie sagten, es wird ad absurdum geführt täglich. Wodurch?
Werden ad absurdum geführt, schauen Sie mal, ganz einfach, die seit Beginn des Ramadanfestes, praktisch eine Woche vor Beginn der Vorbereitungsverhandlungen in Washington, hat Israel alleine im Raum Hebron, Al-Khalil, hat sie über 100 Leute verhaftet. Der Siedlungsbau wurde nicht gestoppt, praktisch. Es wird auf der anderen Seite mit den Palästinensern verhandelt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird ihnen den Boden, worüber sie eigentlich verhandeln, das Land, wird ihnen unter den Füßen weggenommen. Und das ist die Grundlage für einen Frieden. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, die Israelis bauen Siedlungen, schikanieren die Menschen, verhaften. Und das ist dann, würde ich mal sagen, also nach meinem Verständnis eines Friedens ist das nicht vorhanden. Und so sehe ich das eben, dass das nicht, dass das auch täglich ad absurdum geführt wird.
Nun hatte ja die israelische Regierung angeboten, palästinensische Häftlinge freizulassen. Ist das nicht ein Entgegenkommen? Was?
Wie ich das eben erwähnt habe, Sie haben in Aussicht gestellt, dass es über 120 palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Ich will jetzt auch mich nicht dazu äußern, welche Häftlinge das sind und welche Strafen sie schon abgesetzt haben, wenn sie normalerweise freikommen werden. Nur die Tatsache, dass sie in einem Monat praktisch seit Beginn der Verhandlungen fast über 100 Leute neu verhaftet haben im Raum Hebron alleine. Das heißt, im ganzen besetzten Gebieten sind das über 300 Leute, die sie in diesem Monat seit Beginn der Verhandlungen verhaftet haben. Dann würde ich sagen, das ist dann halt eine Augenwischerei, wenn man darüber redet, dass sie jetzt 120 Leute raus, die lassen 120 Leute raus und verhaften 300. Also das ist, ich sehe den Sinn und den Erfolg, den einige sehen möchten, sehe ich das in diesen in diesem Schritt gar nicht.
Es gibt hier verschiedene andere Probleme noch im Nahostkonflikt, wie jetzt eben die schon genannten Siedlungen im Westjordanland oder Jerusalem als eventuell geteilte Stadt. Oder welche Grenzen tatsächlich dann eigentlich die beiden Staaten in einer binationalen Lösung dann teilen sollten. Sehen Sie irgendwo Möglichkeiten, eventuell näher zu kommen?
Also Möglichkeiten gibt es sicherlich. Das ist, es gibt auch keinen anderen Weg, als miteinander zu verhandeln und einen Kompromiss zu finden. Beide Seiten müssen Kompromisse einzugehen. Den Weg, den jetzigen eingeschlagenen Weg führt praktisch nicht zu dem erwünschten Kompromiss. Ich finde, man kann es, man sollte es auch, man wird es auch irgendwann mal finden, nur diese Verhandlungen werden nicht dazu führen. Die Grenzen Israel sollte als erstes, und das ist, glaube ich, eine fundamentale Voraussetzung für jegliche zukünftige oder wie auch immer Friedensverhandlungen, sollte erst einmal ihre Grenzen, Staatsgrenzen definieren, damit man darüber verhandelt, wo die Palästinenser auch ihren Staat gründen können. Solange Israel ihre Grenze nicht definiert hat, wäre das eigentlich eine Fiktion. Es ist ein Lauf hinter einer Fiktion, nicht mehr und nicht weniger. Über Gebietsaustausch zu reden und wie auch immer, wenn Israel ihre Grenzen, die Grenzen ihres Staates noch nicht definiert hat, festgelegt hat, dann laufen wir eine Fata Morgana hinterher, die uns zu nichts führt. Möglich ist es, die Weltgemeinschaft, die daran Interesse haben, dass es im Nahen Osten endlich Frieden herrschen kann oder herrschen soll. Und die wissen alle, solange und wir das Palästina-Problem nicht gelöst haben, werden wir auch überall irgendwelche Probleme haben und irgendwelche Extremisten, die das auch für sich ausnutzen können, müssen halt auf Israel Druck ausüben, dass sie endlich mal realpolitisch agieren und dann auch die Tatsache ins Auge sehen können, dass sie ein Volk nicht auf ewig lange unterjochen können.
Die UNO hat ja Palästina jetzt neulich den Status des Beobachterstaates gegeben.
Ja.
Hat das irgendwelche Veränderungen eigentlich für die Autonomiegebiete, für den Friedensprozess an sich?
Nein, also es ist eine Veränderung am Boden. Hat keiner wieder, also jeder, der mal normal denken kann, konnte sich auch nicht die Illusion machen, dass es etwas am Boden vor Ort sich verändert. Das heißt, die Schikanen der Israelis, die Checkpoints, die Besatzung, die allgegenwärtig ist, die Mauer, die miserable wirtschaftliche Situation der Palästinenser hat sich kaum verändert durch diese Sache. Diese Sache ist es nur, die Anerkennung der Palästinenser oder die den Verleihung eines Beobachterstatus in der UNO hat die Palästinenser nur bestätigt in ihrer Forderung, dass sie eben halt ein Recht auf einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967. Das ist praktisch genau das Gegenteil von dem, was man im Camp David in Oslo unterschrieben hat, dass die palästinensischen Gebieten umstrittene Gebiete sind. Die UNO hat durch diese Verleihung der Beobachterstatus Palästina in den Grenzen von 1967 de facto anerkannt als feste Größe.
Wie sehen Sie denn allgemein die Rolle des sogenannten Nahostquartetts aus USA, EU, UNO und Russland in dem Friedensprozess?
Ich würde mal ganz einfach sagen, sowas existiert nicht. Das existiert nur auf dem Papier. Ein Quartett gibt es nicht. Die EU ist nicht Existenz. Politisch gesehen, das Ganze wird von der USA dominiert und diktiert. Alles andere ist eigentlich, sind die anderen Marionetten, die nur, wenn es darum geht, Geld zu zahlen, dann zahlen sie und einen politischen Einfluss nehmen sie weder an dem Prozess noch an den beiden Beteiligten teil. Also es ist insbesondere die Europäische Union, die hat absolut leider, muss man auch ganz einfach, keinen Einfluss auf den politischen Prozess. Und das ist zu verdanken natürlich alleine die deutsche Haltung, die eine Nahostpolitik der EU insgesamt verhindert und blockiert.
Soweit das Gespräch mit dem Vorsitzenden der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft, Raif Hussein. Thank you. Vor 24 Jahren endete die Zeit des autoritären Sozialismus in Bulgarien. Der Übergang zur Marktwirtschaft stieß das Land in eine Dauerkrise. Korrupte Regierungen, kriminelle Gruppierungen und oligarchische Kreise teilen sich Geld und Fleischtöpfe. Als bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im Mai 2013 der parteilose ehemalige Finanzminister Planem Orešanski zum Ministerpräsident gewählt wurde, schien sich einiges zum Besseren zu wenden. Doch bereits nach 14 Tagen im Amt schlug der Hoffnungsträger den Medienoligarchen Deljan Pevski zum Chef des Geheimdienstes DANZ vor. Pevski ist einer der unpopulärsten Bürger Bulgariens. In den Augen des Volkes ein skrupelloser Machtmensch und gewissenloser Opportunist. Die Töpfe in Bulgarien kochten über und die Menschen gingen auf die Straße. Edi Popova aus Sofia berichtet über die Demonstrationen der letzten 54 Tage.
Also was wichtig ist zu wissen, dass in Bulgarien nach der Wende die Regierungen, egal wie sie sich abgewechselt haben, auch die neue, demokratische Parteien, also nicht die ex-kommunistische und sozialistische Partei, bei allen denen gab es kein Gesetz, Lustrationsgesetz. Von dem her sind alle ehemalige, ich nenne sie Stasi, nicht lustriert gewesen und sie sind weiterhin in der Macht geblieben. Das bedeutet, die Kommunisten haben eigentlich weiter durch schwarze Geschäfte und so weiter die ganze Gelder und die ganze Macht bei sich behalten können. Das wurde nicht richtig gemacht. Von dem her ist die Folge, dass die Korruption eigentlich oder das Geld, das Ganze bei der ex-kommunistische, jetzt nennt sie sich sozialistische Partei, aber es ist im Prinzip das Gleiche. Jetzt haben sie eigentlich im Prinzip das ganze Umfeld, politische Umfeld, weil sie sind ja natürlich auch viel besser geschult gewesen, natürlich als die gewöhnliche Leute. Und dadurch ist eigentlich nie richtig neuer, sauberer Tisch gemacht worden. Zuletzt waren jetzt, es wurde auch meiner Meinung nach sehr gut sponsoriert von Russland, die ihre Interessen nicht verlieren will in Bulgarien. Also einerseits zur allgemeinen Destabilisierung von der Europäischen Union einerseits. Und weil das ist natürlich Bulgarien, hat das Glück, dass wir dazu gehören jetzt. Und die ganze juristische System ist auch sehr korrupt und sehr bezahlt. Also aus diesem Grund gab es jetzt Neuwahlen, vorgezogene Neuwahlen. Der Präsident Bojko Borisov, also der Ministerpräsident Bojko Borisov, ist ja auch einer von dieser Mafia, aber er hat versucht, eher westliche Wege zu gehen, also sich mit Europa zu integrieren mehr. Obwohl er natürlich auch von dieser ganzen Mafia, also diese ganze Mafia kann ich es nennen, dazu gehört. Gut, auf jeden Fall gab es jetzt vorgezogene Neuwahlen und dadurch, dass die Bevölkerung sehr enttäuscht ist, hat natürlich sehr wenig gestummelt, weil es gab ja gar keine richtige rechte oder mittlere Partei, für die man stimmen konnte. Dadurch konnten die Kommunisten eigentlich weniger zwar als diese Bojko Borisov gewinnen, aber in einer Koalition mit noch einer rechtsextremen Partei, die auch eigentlich, man sagt, gesponsert ist von den Russen, konnte sie eigentlich an der Regierung kommen. Durch diese Koalition und dadurch, dass eigentlich nur 50% überhaupt abgestimmt haben von den Bulgaren, konnte eigentlich jetzt, konnten sie die Macht übernehmen und dann also ein Kabinett machen. Sie haben aber angefangen, direkt Anstellungen zu machen, also zum Beispiel Geheimdienstamt oder so weiter, mit Leuten, die ganz offensichtlich in der Mafia stecken, mit also nicht nur irgendwie gestellte Figuren, Frontfiguren sind, sondern es sind wirklich Mafia-Leute. Und das hat natürlich, also so eine Anstellung hat diese Proteste ausgelöst, wo jeder eigentlich von der 200.000 Intelligenz, würde ich es nennen, in Sofia, eigentlich alle auf der Straße gegangen sind, ohne dass jemand auch will, dass man ihn für ihn vorspricht. Also wir sind eigentlich da am ersten Tag nach dieser Einstellung gegangen und ich weiß noch, dass niemand gewusst hatte, kommen noch andere Leute. Also es war im Internet, heute gehen wir protestieren. Und vom Volksversammlung. Und ich wusste selber nicht und alle anderen, die wir gekommen sind, wussten nicht, dass wir eigentlich mehr als 10.000 am ersten Tag schon waren. Das wurde von den Medien absolut unterstellt, würde ich sagen, oder nicht unterstellt, sondern untergejubelt. Es hat geheißen, es sind 1200 oder 2000 Leute. Und im Prinzip ist diese, in den ersten Tagen hat der Prozess der Protest eine Intention genommen. Also er hat wirklich, also es sind 20, 25, also ein Stadion Leute waren immer auf diesem Platz. Man hat immer gesagt, 2.000, 3.000 Leute in den offiziellen Medien, aber es war klar, es waren Fotos und so weiter. Dann gab es natürlich auch Provokateure, Leute, die eigentlich Schlägerei versuchen haben zu machen, aber man hat gewusst, also von dieser rechtsextremen Partei, aber man hat sie ignoriert. Von dem her ist der Protest und die Polizei eigentlich sehr korrekt. Die Polizei steht, hat sich mehrmals auch die Gewerkschaft von der Polizei ausgesagt, dass sie eigentlich nicht, dass sie eigentlich teilweise auf der Seite von den Protestanten steht, also von den protestierenden Protestanten. So, also das ist ungefähr das Bild und seitdem die Regierung ignoriert den ganzen Protest. Es sind mehr als 70%, so wie man Leute in ganz Bulgarien, die den Protest, die Proteste eigentlich unterstützen, die diese Regierung nicht wollen. Aber sie wollen überhaupt nicht, niemand will mehr diese Art von Korruption. Also. Und das Problem ist, dass es ein Vakuum gibt. Es gibt keine richtigen Vertreter der normale Mitte oder normale Leute. Das ist jetzt im Entstehen, sage ich mal so. Und ich denke, das ist der Hauptgrund, das ist jetzt meine Meinung, dass die Regierung noch nicht weg ist. Aber ich denke, im September, wenn sie wieder zurückkommen, wird der Protest ganz eine andere Dimension ausnehmen. Da werden noch viel mehr Leute auch von der Provinz und so weiter, weil die Bulgaren sind am Ende von Armut. Also ganz Bulgarien. So, das ist ungefähr mein Bild. Also Proteste sind friedlich, die Leute, das ist die ganze Intelligenz von Sofia, weil es gibt Schriftsteller, Musiker, Artisten, also Schauspieler, Maler, die technische Intelligenz, sozusagen Ingenieure, Professoren, es ist voll, also und es sind nie gewesen weniger als da 10.000 Leute. Jetzt in den Sommerferien sind vielleicht ein bisschen weniger. So, also und insgesamt, wir haben uns über Internet, und jetzt bin ich fertig, über Internet, es sind meiner Meinung nach mehr als 300.000 Leute, die natürlich nicht jeden Tag da sind, aber durch diese Abwechslung. Die Stimmung ist gut, wir wollen nicht streiten, wir wollen nicht Krach haben, aber es gibt Provokateure immer wieder, aber sie kommen nicht an, weil man merkt es einfach.
Soweit das Fokus Europa Magazin vom 8. August 2013.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.